Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 19. September. Heute geht's bei uns um Folgendes. Zwei abgelehnte Initiativen und ein umstrittener Kompromiss. Nach der gestrigen Ständeratsdebatte scheint das Verbot von Pestiziden wieder in weite Ferne zu rücken. Dann, vielen Unternehmen fehlt die nötige Erfahrung, um Gleichstellung und Chancengleichheit sicherzustellen. Das Projekt Werkplatz Egalität der Berner Gleichstellungsfachstelle will das ändern.
Wir haben das Ganze jetzt geschärft, möchten wirklich noch mehr Unternehmen ansprechen, die Lust haben, in diesem Jahr etwas ganz Konkretes gemeinsam mit uns oder aufgrund von dieser Plattform, dieses Austausches zu entwickeln.
Und zum Schluss, die Berner Bar- und Clubkommission BUK ist derzeit mehr gefordert denn je, denn wegen der Corona-Krise steht den Berner Clubs das Wasser bis zum Hals.
Ich hoffe, dass die Berner Clublandschaft nicht allzu anders aussehen wird, als sie es jetzt tut, aber wissen tun wir das erst, wenn es dann soweit ist.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Noch nie kandidierten so viele Frauen fürs Berner Stadtparlament wie dieses Jahr. Laut der Zeitung Der Bund machen sie rund 45% aller Kandidierenden aus. Letztes Mal vor 4 Jahren lag der Frauenanteil noch unter 40%. Mehr Frauen als Männer kandidieren laut Bund beim Grünen Bündnis, bei der JUSO und der CVP. Insgesamt bewerben sich rund 500 Kandidierende für einen Sitz im Berner Stadtparlament, ähnlich viele wie letztes Mal. Im Tötungsdelikt von Morsch im Kanton Waadt ermittelt die Bundesanwaltschaft, dies weil ein terroristisches Motiv vermutet wird. Der Täter sei dem Schweizer Nachrichtendienst schon länger bekannt. Dieser hatte am Samstag einen 29-jährigen Portugiesen schwer verletzt. Das Opfer erlag später seinen Verletzungen. Die arabische Front gegen Israel bröckelt. Nach den Vereinigten Arabischen Emiraten will auch Bahrain die Beziehungen zu Israel normalisieren. Heute Dienstag wollen die beiden Länder die Vereinbarung mit Israel unterzeichnet, und zwar im Weißen Haus in Washington. Die Bestrebungen der Emirate sind schon länger bekannt. Am Freitag nun gab US-Präsident Trump bekannt, auch Bahrain plane die Normalisierung der Beziehungen zu Israel. Im Gegenzug versprach Israel, die geplante Annektierung von besetzten Gebieten im Westjordanland vorübergehend auszusetzen. Diese Gebiete beanspruchen die PalästinenserInnen für ihren eigenen Staat. Gibt es Leben auf der Venus? Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat dazu mögliche Hinweise entdeckt. Man habe sogenannte Monophosphane gefunden, Gase, die als Hinweis gelten für biologische Prozesse. Bisher galt die Venus als sehr unwirtlich. Auf der Oberfläche ist es über 400 Grad heiß, in den oberen Wolkenschichten hingegen nur rund 30 Grad heiß. Eben dort will die NASA ihre Suche nun intensivieren, wie verschiedene Medien berichten. Damit zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es sonnig, mit am Abend vor allem in den Bergen einzelnen Gewittern bei 28 Grad. So bleibt es auch am Donnerstag und am Freitag sonnig bei bis zu 26 Grad.
Rabe Info.
Es ist eine happige Niederlage für die Schweizer Umweltverbände im Kampf gegen Pestizide. Nach dem Nationalrat hat gestern auch der Ständerat sowohl die Trinkwasser- als auch die Pestizidinitiative mit überwältigender Mehrheit abgelehnt. Beide Vorlagen hatten im bürgerlich dominierten Ständerat nicht den Hauch einer Chance. Im Gegenzug einigte sich der Ständerat auf einen umstrittenen Kompromiss, ausgearbeitet von der Wirtschaftskommission. Dieser Kompromiss sieht vor, den Einsatz von Pestiziden in den nächsten Jahren drastisch zu senken. Allerdings ist nirgendwo festgelegt, wie dieses Ziel genau erreicht werden soll. Salim Staubli hat die Details.
Die Trinkwasser- und die Pestizidinitiative beschäftigen die Landwirtschaft und das Parlament schon seit längerem. Schließlich kämpfen beide Vorlagen dafür, dass die teilweise stark überschrittenen Grenzwerte von Pestiziden im Grundwasser wieder sinken. Dafür fordern die beiden Initiativen sowohl indirekt als auch direkt ein gänzliches Verbot von Pestiziden. Ein Anliegen, das im Volk durchaus auf offene Ohren stößt und deshalb gute Chancen hat, an der Urne angenommen zu werden. Das haben nun wohl auch der Bundesrat und das Parlament eingesehen. Aus diesem Grund ist der Ständerat den beiden Vorlagen nun zumindest ein Stück weit mit einer parlamentarischen Initiative entgegengekommen. Sehr zum Ärger der Bauernlobby, der es neulich sogar gelang, die neue Agrarreform 2022 auszubremsen. Die parlamentarische Initiative sieht nun vor, dass die Regierung zusammen mit Branchenvertretern einen Absenkpfad für Pestizide ausarbeitet. Werden bei einem Pestizid die Grenzwerte im Trinkwasser wiederholt überschritten, kann der Bundesrat die Zulassung für das Mittel künftig zurückziehen. Umweltverbänden geht die parlamentarische Initiative allerdings zu wenig weit. Sie sei viel zu wenig konkret ausformuliert, um dem Einsatz von Pestiziden tatsächlich einen Riegel vorzuschieben, bemängelt etwa der Geschäftsführer der Klimaallianz Schweiz, Christian Lütti.
Der Nachteil wäre, dass noch keine konkreten Monitoring- und Lenkungsinstrumente enthalten sind und deshalb noch nicht klar ist, ob dann dieser Pfad auch tatsächlich erreicht würde.
In ihrer ursprünglichen Form sah die Initiative nicht nur Absenkungspfade, sondern sogar Lenkungsabgaben vor. Auf Antrag des Schaffhauser SVP-Ständerates Hannes Germann beschloss der Ständerat jedoch gestern, auf eine solche Lenkungsabgabe zu verzichten. Keine Chancen hatte auch der Versuch der Wirtschaftskommission, das Massnahmenpaket Trinkwasser aus der derzeit sistierten Agrarpolitik 2022 in die Initiative zu übernehmen. Damit sollte das Trinkwasser nicht nur von Pestiziden, sondern auch von anderen Stoffen wie Nitrat oder Phosphor entlastet werden. Der Ständerat folgte schließlich einer vorgeschlagenen Kompromisslösung des St. Galler CVP-Nationalrats Benedikt Würth. Dieser sieht vor, dass eine Absenkung der Nährstoffbelastung in der Initiative weiter als Ziel genannt wird. Konkrete Vorgaben zu Fristen und Absenkungszielen wurden letztendlich nicht mehr debattiert.
Soweit die Debatte im Ständerat. Bevor wir uns dem Projekt Werkplatz Egalité und der darbenden Berner Bar- und Clublandschaft widmen, gibt's hier Bonaparte mit «Do you wanna party?». Do you wanna party with the Bonaparte at the Mighty Mighty in the Wellington? Say, do you wanna party with the Bonaparte in the room at the top of the stairs, huh? Say, do you wanna party with the Bonaparte in the messed up place called Jacob's House? Say, do you wanna party with the Bonaparte in the circus at Bar 25? Well, I can't hear you.
Rabe Info.
Noch immer ist die Gleichstellung von Mann und Frau in vielen Berufen nicht gewährleistet. Oft liegt das aber nicht an mangelndem Interesse der Unternehmen an der Gleichstellungsförderung, sondern an der Umsetzung. Vielen Unternehmen fehlt es offenbar an entsprechenden Instrumenten und an praktischer Erfahrung. Darum haben die Gleichstellungsfachstellen der der Stadt und des Kantons Bern letzten Dezember das Projekt Werkplatz Egalité ins Leben gerufen. Ein Projekt, das die Gleichstellung in Unternehmen gezielt umsetzen und die Chancengleichheit fördern will. Nach der Pilotphase haben die InitiantInnen des Projektes gemeinsam mit den Unternehmen gestern eine erste Bilanz gezogen. Salim Staubi sprach mit Desiree Ebersold, Projektleiterin vom Werkplatz Egalité, und fragte sie zunächst, warum sie es wichtig finde, dass eine solche Plattform existiert.
Die Erfahrung zeigt, dass in den unterschiedlichen Unternehmen natürlich unterschiedliche Strukturen vorhanden sind, um die Gleichstellung zu fördern. Manchmal sind das kleine Unternehmen, wo die HR-Verantwortlichen noch dieses Zusatzmandat haben oder selber sehr engagiert sind, aber vielleicht wenig Austauschmöglichkeiten haben. Und es gibt die großen Unternehmen, da ist Diversity gut verankert. Unser Anliegen ist es, diese Unternehmen miteinander in den Dialog zu bringen. Und diese Plattform in dieser Form ist ein einzigartig jetzt in der Schweiz. Wir möchten einfach die Bühne bieten, machen den Rahmen, dass sich Unternehmen in den Austausch begeben können, von ihren Erfahrungen, Schwierigkeiten erzählen und die Kleinen von den Großen und die Großen von den Kleinen, und das geht wirklich hin und zurück, profitieren können in ihren Erfahrungen bezüglich Gleichstellung, Vereinbarkeit und Vielfalt im Unternehmen.
Genau, es geht um die Themen Gleichstellung von Mann und Frau, um Chancengleichheit und um Gleichstellungsförderung. Weshalb stellt diese Gleichstellungsförderung denn für Unternehmen teilweise eine solch große Herausforderung dar?
Ich glaube, ein wesentlicher Grund ist, dass in der Schweiz natürlich die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben nicht so ausgebaut sind, wie sich das viele wünschen und wie uns Nachbarländer und europäische Länder uns das vormachen. Das heißt also, dass häufig die Unternehmen geführt werden von Männern und damit auch die Gleichstellungsförderung eigentlich eine Männersache war und es Frauen brauchte, die Druck gemacht haben, auch die Politik, um diese Förderung anzuregen. Und das Zweite, was sich vielleicht auch noch sagen lässt, wir haben ein Diskriminierungsverbot, ein Gleichstellungsgesetz, aber wir haben eigentlich nicht einen Förderauftrag in Unternehmen. Das heißt, wir überlassen den Unternehmen, das kann auch aber positiv sein, durchaus sehr viel Freiheit, wie sie sich das ausgestalten wollen. Und es gibt jetzt immer mehr Unternehmen, die erkannt haben, wir tun gut daran, Frauen und Männer gleichzustellen, etwas zu tun, auch um im Wettbewerb bestehen zu können. Und gerade junge Mitarbeitende, die heute ganz andere Forderungen stellen, an zum Teil Unternehmen, die vielleicht eher noch klassisch geführt werden. Und ich denke, da gibt es jetzt auch einen Dialog. Und da merken auch Unternehmen, die vielleicht klassischer unterwegs sind, dass sie sich nicht nur bewegen müssen, sondern dass darin auch durchaus Chancen bestehen.
Das Projekt Werkplatz Egalité wurde ja im Dezember 2019 bereits lanciert. Seither ging ein erster Programmzyklus über die Bühne. Welche Bilanz könnt ihr denn nun aus dieser Pilotphase, aus diesem ersten Programmzyklus ziehen?
Also was sicher eine ganz tolle Bilanz ist, dass wir gesehen haben, alle Betriebe, die mitgemacht haben, haben viel zu bieten. Sie stehen gleichzeitig vor Themen und Herausforderungen, wo sie einfach diesen Erfahrungsaustausch enorm schätzen. Und ich glaube, das war ein besonderes Highlight, zu sehen, dass es gelungen ist, auch mit kreativen Methoden die Leute miteinander in Dialog zu bringen. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Also um vielleicht ein Beispiel zu nennen, ist sehr gut angekommen, darum bringe ich es gerne. Wir haben immer zwei Betriebe gematcht, die wussten nichts voneinander und haben ihnen je die Telefonnummer der anderen Person per Mail zugestellt und gesagt, einfach auf diese Nummer anrufen und eine Stunde miteinander reden. Und es war eindrücklich, was die zurückgebracht haben dann in den nächsten Workshop an tollen Gesprächen, die einfach eine Stunde telefonieren. Also das war natürlich jetzt ein Auftrag aus Covid-19, aber es hat total Spaß gemacht zu sehen, welch tiefgreifende Gespräche da entstanden sind, einfach zwischen zwei, die vielleicht sonst nie miteinander in Kontakt gekommen wären.
Eben genau, Sie haben unterschiedliche Unternehmen miteinander in den Dialog gebracht. Da wäre es schon noch interessant zu wissen, was sind denn das für Unternehmen, die sich eigentlich jetzt bislang an diesem Projekt beteiligt haben und hier miteinander in den Dialog sind?
Es sind ganz große Berner Unternehmen wie SRG, SBB, BKB vertreten gewesen, Bernmobil, aber auch die Krankenversicherung Visana beispielsweise. Es gibt auch das Gewerbe, das vertreten ist mit verschiedenen auch Industrie- oder Dienstleistungsbetrieben. Es waren zwei Verwaltungseinheiten aus der Bundesverwaltung dabei. Und es waren, das war auch sehr spannend, zwei Verbände dabei, Hotellerie Suisse und Baumeisterverband. Da wird sicher jetzt auch spannend sein. Die haben die Brille natürlich stark auch für sich und ihre eigenen Strukturen gehabt. Aber es wird auch spannend sein zu schauen, können sie jetzt auch ihren Mitgliederverbänden da etwas weitergeben. Das verfolgen wir natürlich auch mit Interesse.
Sie haben vorhin den Dialog genannt, der sehr gut funktioniert hat. Können Sie sonst noch Beispiele geben für die erfolgreiche Umsetzung jetzt von konkreten Maßnahmen zugunsten der Gleichstellungsförderung innerhalb der genannten Unternehmen?
Also wir wollten natürlich am Anfang wissen, woran Sie arbeiten, welche Themen Sie mitbringen. Es war bei allen so, dass niemand einfach gekommen ist und aus dem Himmel irgendeine Fragestellung gegriffen hat. Die kamen mit ihren Anliegen, die sowieso auf ihren Bürotischen im Moment aktuell waren. Und es gab dann schon Schwerpunktthemen. Eines war flexibles Arbeiten. Da gab es einen großen Austausch auch zum Thema beispielsweise Teilzeitaufprobe oder ein Unternehmen, das wurde heute auch in den Medien portiert, Bernmobil, die im Moment auch Teilzeit im Schichtbetrieb und ein größeres Projekt auch mit der Idee, dass jemand, der oder die Tram fährt, entscheiden kann, ich nehme den Morgendienst konsequent und kann mir eigentlich so recht viel Flexibilität für den Rest des Tages gestalten. Und ich bin aber eben immer in dieser Schichtphase eingeteilt beispielsweise, wenn ich das will. Also auch Freiwilligkeit, das war ein ganz tolles Beispiel, was dann andere animiert hat, die beispielsweise gerade daran sind, Flexibilisierung zu diskutieren im Betrieb, zu schauen, ja, wie könnte man so eine Arbeitsgruppe sinnvoll aufbauen. Ah ja, man macht sie am besten mit Betroffenen und lässt Ideen sammeln. Das war zum Beispiel so ein Ergebnis. Also, dass die Mitarbeitenden selber ihre Bedürfnisse einbringen konnten und in der Arbeitsgruppe mitwirken. Und so ein kultureller Aspekt hat sich dann weitergetragen über das Thema flexible Arbeitszeit.
Nun ist die erste Pilotphase über die Bühne. Der erste Programmzyklus ist abgeschlossen. Desiree Ebersold, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Projekt Werkplatz Egalité?
Ja, wir wollen viel, 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 viel mehr werden. Und alle, die da jetzt zuhören und Interesse und Lust haben, sich in Gleichstellungsthemen auszutauschen, können das, indem sie beispielsweise unserer LinkedIn-Gruppe beitreten. Wir werden dort jetzt auch regelmäßig auch den Austausch fördern. Eine weitere Möglichkeit ist, unseren Newsletter zu abonnieren, aber natürlich auch mitzumachen in der nächsten Zyklusreihe. Und da suchen wir wiederum 15 bis 20 Unternehmen, vorzugsweise Stadt und Kanton Bern, die Lust haben, in dieser Workshop-Reihe gemeinsam miteinander eine eigene Challenge zu bearbeiten, weiterzuentwickeln und auch so in einer Art positiven Wettbewerb miteinander am großen Schluss-Event in einem Jahr dann zu präsentieren. Also wir haben das Ganze jetzt geschärft, möchten wirklich noch mehr Unternehmen ansprechen, die Lust haben, in diesem Jahr etwas ganz Konkretes gemeinsam mit uns oder aufgrund von dieser Plattform, dieses Austausches zu entwickeln.
Desiree Ebersold ist Projektleiterin vom Werkplatz Egalité. Weitere Infos zum Projekt gibt's online unter werkplatzegalité.ch.
Radio-Info. Kultur.
Letzten Samstag war Internationaler Tag der offenen Clubtüre. Zuständig für die Durchführung in Bern war die BUK, die Bar- und Clubkommission, ein Zusammenschluss von Berner Bar- und ClubbetreiberInnen. Die BUK dient quasi als Bindeglied zwischen Clubs, Behörden und Politik und ist in Zeiten von Corona wichtiger denn je. Max Reichen ist Co-Präsident und Geschäftsführer der BUK. Gisela Feutz hat ihn am Samstag getroffen und wollte wissen, was Sinn und Zweck sei des Tages der offenen Clubtüre.
Der Tag der offenen Clubtüre dient dazu, die Brücken zu schlagen, die Brücken von der Nacht in den Tag und dem interessierten Publikum zu zeigen, was passiert denn eigentlich in der Nacht in diesen Ausgehlokalen, die ja zum Teil einen Ruf haben. Und dort auch etwas, einen Dialog zu initiieren und ins Gespräch zu kommen.
Wir sind in einer Ausnahmesituation wegen Corona. Wie äußert sich das konkret bei den Berner Clubs?
Zum einen gibt es Maßnahmen, die in Kraft sind. Das heißt, wir können nicht Veranstaltungen machen mit mehr als 300 Personen, respektive müssen in Sektoren unterteilen. Es gibt Abstandsregeln, Masken, Hygieneregeln. Und das kostet alles zum einen Geld, das zu machen. Desinfektionsmittel ist nicht ganz billig. Auf der anderen Seite kommen die Leute auch weniger in den Ausgang, weil sie Angst haben vor einer Ansteckung, weil sie Angst haben vor einer Quarantäne. Und letztens ist es auch so, dass der gesamte internationale Tourbetrieb eigentlich nicht mehr läuft, weil niemand mehr eine Sicherheit hat, dass er reisen kann, dass er wieder einreisen kann in sein Heimatland oder von seinem Heimatland in die Schweiz kommen kann, ohne eine Quarantäne zu riskieren. Diese Restriktionen, die wirken sich zum einen direkt auf die Anzahl Leute, an die ich meinen Betrieb einlassen darf. Auf der anderen Seite kommen auch weniger Leute. Und diese Umsatzeinbußen bedeuten auch, dass wir am Ende des Monats weniger haben. Wir müssen anders planen. Aber die Mieten, die sind bis jetzt nicht gesunken. Das ist noch nicht gerecht vom Parlament. Da warten wir noch auf eine Lösung. Und die privaten Wohnungen der Betreiberinnen und der Betreiber, die müssen ja auch bezahlt werden. Die werden sicherlich auch nicht sinken.
Diese Clubs können nun aber Kurzarbeit anmelden und erhalten ja auch Ausfallsentschädigung. Reicht denn das nicht?
Die Ausfallentschädigung kriegen, das deckt ziemlich viel ab, aber die Ausfallentschädigung ist zeitlich befristet. Die Kurzarbeit, die hilft uns Betreiber natürlich auch, aber die hilft vor allem auch den Arbeitnehmern und den Sozialversicherungen, weil die Alternative wäre einfach, dass man den Leuten kündigen müsste. Und die Covid-Kredite, die man kriegen konnte oder die man immer noch kriegen kann, das hilft auf eine gewisse Art und Weise schon, die Liquidität zu erhalten. Aber die Margen in unserem Geschäft sind sehr tief und ob wir diese Kredite jemals zurückzahlen können, das wissen wir heute nicht.
Wie wird die Berner Clublandschaft in einem Jahr aussehen?
Eine seriöse Prognose ist fast nicht möglich. Das kommt extrem darauf an, wie es jetzt weitergeht, wie es weitergeht mit der Pandemie, wie es weitergeht mit den Hilfs- und Maßnahmen. Ich hoffe, dass die Berner Clublandschaft nicht allzu anders aussehen wird, als sie es jetzt tut, aber wissen tun wir das erst, wenn es dann soweit ist.
Es gibt ja apokalyptische Einschätzungen, die sagen, es wird zu einem Kahlschlag kommen, nicht nur in der Clublandschaft, sondern in der Kultur allgemein. Was ist deine Meinung dazu?
Ich hoffe, dass wir diesen Kahlschlag nicht erleben müssen. Ich hoffe, dass der Staat sich bewusst ist, was unsere Branche und die Kultur allgemein leistet für die Gesellschaft und dass er sich da entsprechend großzügig zeigt und diese Betriebe rettet.
Max Reichen ist Co-Präsident und Geschäftsführer der Berner Bar- und Clubkommission. Mehr Infos gibt's unter book-bern.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen um 11 Uhr. An der heutigen Sendung mitgewirkt haben Salim Staubli und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmer All. Bleibt dran, bleibt gesund.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.